Tag, hier ist 212, diesmal die 14. Folge mit einem Thema, das sowohl Sebastian und mich schon eine Weile beschäftigt hat und das man dann in einem Jubiläumsjahr natürlich auch gerne nochmal aufnimmt, denn man erkennt plötzlich, man weiß gar nicht so viel und man erkennt auch, dass man das viele Wissen, das man schon angesammelt hat, auch gerne nochmal neu sortieren möchte. Also 100 Jahre Bauhaus und was es uns heute, das Jubiläum und die Geschichte dieses Bauhauses, was es uns heute noch zu sagen hat. Und hier ist Sebastian mit seiner ganz persönlichen Einstimmung zum Thema und mit seinem Weg hin zu diesem Thema.
Hallo. Ja, mir geht's vielleicht so, wie es vielen Leuten mit dem Bauhaus geht, dass man sein ganzes Leben lang mit Design und Architektur gelebt hat, das vom Bauhaus bestimmt und beeinflusst worden ist, aber sich das gar nicht so bewusst gemacht hat, bis man sich dann später im Leben mit dem Bauhaus beschäftigt hat und damit, wie es eigentlich unsere gebaute und gestaltete Umwelt im 20. Jahrhundert grundsätzlich bestimmt hat. Also ich bin in einer Siedlung in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, die ganz stark von dem Frankfurter Baudezernenten Ernst May beeinflusst worden ist. Und der Siedlungsbau in Frankfurt von Ernst May, der war damals sehr fortschrittlich. Das war eine visionäre Art des Städtebaus, die also ganz stark von den Bauhausideen geprägt waren und die dann auch das Frankfurt nach dem Krieg bestimmt hat, weil diese Ideen wieder aufgegriffen worden sind. Also wie schon gesagt, ich bin in dieser Umwelt aufgewachsen und auch in Frankfurt aufgewachsen, das ganz stark davon geprägt ist. Und eigentlich hat erst so eine nachträgliche Beschäftigung mit dem Bauhaus mir das so ins Bewusstsein gebracht, wie stark und was da alles eben auf diese visionäre Epoche zwischen 1919 und 1933 Dessau und Berlin zurückgeht.
Aber du hast mir gerade noch gesagt, du hast sogar in einer Wohnung dann gelebt, in der Bauhaus zumindest so ein Thema oder so eine Stimmung war.
Mein Vater hat bei einer Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet, die eben den Siedlungsbau in Frankfurt nach dem Krieg getrieben hat und wieder aufgegriffen hat. Und der war sich dieser Verbindung sehr bewusst. Das hat sich unter anderem darin geäußert, dass wir eine riesige Regalwand im Wohnzimmer von Dieter Rams hatten. Und Dieter Rams ist ja ein Designer, der von der Hochschule für Gestaltung in Ulm kam, die also ganz direkt auf das Bauhaus zurückging, das dann eben ganz direkt auch das Design unserer Tage beeinflusst. Also wie Dara uns nachher erzählen wird, also unser Gesprächspartner Dara Kiese, ist das Design von Apple und von dem Chefdesigner Johnny Ives von Apple ganz direkt von Dieter Rams beeinflusst worden. Also da sind also einige Verbindungslinien.
Da geht's dann um die Ästhetik. Ich persönlich bin eigentlich ein Theoretiker, wenn es um das Thema geht, während Sebastian, wie wir gerade gehört haben, der Praktiker ist. Ich komme an das Bauhaus in Berlin in den 70er Jahren, im Bauhausarchiv in West-Berlin, um genau zu sein, wurde zum ersten Mal sehr groß das alles nochmal zusammengebracht und dargestellt, also eine sehr frühe Wiederaufarbeitung des Stoffes. Und ich war dann in diesem Jahr in der Ausstellung, die Harvard Art Museums in Cambridge, einem Vorort von Boston, auf die Beine gestellt haben. Walter Gropius und andere sind bei ihrer Emigration in die USA unter anderem in Cambridge gelandet und wurden dort auch relativ willkommen geheißen und dort wurde schon früh angefangen zu sammeln und so ist also sind die Harvard Art Museums heute eines der besten Archive überhaupt auf der Welt, um Bauhausmaterial zu inspizieren. Darauf gehen wir auch noch ein, aber wir sollten jetzt vielleicht mal kurz sagen, warum und wieso und weshalb wir Dara Kiese gewinnen konnten.
Ja, Dara Kiese ist eine ausgewiesene Bauhauskennerin, eine ausgewiesene Bauhausexpertin, die als Professorin für Designgeschichte am New Yorker Pratt Institute unterrichtet und die sich über Jahrzehnte mit dem zweiten Direktor des Bauhauses, speziell Hannes Meyer, beschäftigt hat, auch über ihre Dissertation darüber geschrieben hat und die unter anderem auch an der großen Bauhausausstellung des Museum of Modern Art im Jahr 2009/2010 mitgearbeitet hat. Also eine sehr interessante Gesprächspartnerin zum Thema Bauhaus, weil sie auch in der Art und Weise, wie sie das Bauhaus reflektiert und Design und Architektur historisch drüber nachdenkt und zum Teil auch dem widerspricht, was man in den letzten Wochen und Monaten über das Bauhaus lesen und hören konnte. Also sie ist, glaube ich, sehr, sehr gut daran, unsere Vorstellung davon zu erweitern, was das Bauhaus war und was es für einen Einfluss auf die, nicht nur auf die Architektur- und Designgeschichte, sondern auf die Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts auch hatte.
Wir haben ja ein Thema, das wirklich von ganz vielen verschiedenen Eckpunkten bestimmt wird, also geografisch Deutschland und dort auch in verschiedenen Facetten. Dann die USA wurden sehr wichtig als Anknüpfungspunkt auch für die weitere Entwicklung der Bauhaus-Ideen und wie man das Bauhaus und seine Arbeit heute rezipiert. Und hier haben wir eine Amerikanerin mit einem deutschen familiären Hintergrund, die aufgrund ihres eigenen Interesses in das Thema reinkommt und aber auch seht, wie oder wie auch nicht die Amerikaner mit diesem Thema umgehen. Denn eins muss man sich natürlich klar machen, die amerikanische Bauhaus-Sichtweise hat die weltweite Sichtweise von dem, was das Bauhaus war und heute ist, sehr stark geprägt. Das ist also eigentlich sehr ungewöhnlich, dass da so eine Art von kulturimperialistischer Überbau entstanden ist. Die Amerikaner haben uns quasi erklärt, was das Bauhaus war, obwohl das eine deutsche Geschichte war. Aber daran nimmt das also sehr gut auseinander und deshalb finde ich dieses Gespräch auch sehr lohnend. Hört auch einfach rein und kommt mit auf die Reise nach Weimar, nach Dessau, nach Berlin, nach Cambridge und in den Kopf von Dara Kiese, der Professorin am Pratt Institute in New York. Wir reden heute auf Englisch, obwohl Dara Deutsch spricht, aber wir konnten sie nicht überzeugen, das mal auszuprobieren. Dann fangen wir einfach mal an. So, Dara, please go ahead. How did you get into all of this?
I was studying for my PhD in art history as a modernist, basically 20th century European painting and sculpture. And I came upon a Bauhaus.
Ich habe eine Doktorarbeit über die Malerei und Bildhauerei im Europa des 20. Jahrhunderts angefangen. Ich bin bei den Recherchen auf eine junge Frau gestoßen, die am Bauhaus Spielzeug und Möbel entworfen hat. Mit der hatte sich noch niemand beschäftigt. Ich kam so mit dieser Schule in Verbindung, die zwischen 1919 und 1933 in einem fernen Land existiert hatte. Und als ich in den Weihnachtsferien nach Hause fuhr, habe ich zum ersten Mal registriert, dass ich in einem Bauhaushaus groß geworden war. In einer Art Würfel in Weiß.
To my parents' house for the Christmas holiday and realized that I grew up in a Bauhaus house, kind of a white cube, and hadn't really known that connection before.
Wo steht das Haus? On the map when it comes to this particular building.
That is just
außerhalb von Minneapolis, am Ufer des Mississippi.
On the banks of the Mississippi River.
And were you able to study the history? Hast du die Chance gehabt, mehr über die Geschichte deines Elternhauses herauszufinden, Bauhaus-Building?
Well, part of me thinks it's kind of predestined.
Das muss irgendwie vorbestimmt gewesen sein, obwohl ich versucht habe, dort und von meiner Familie wegzukommen. Mein Vater ist Deutscher und war immer an Architektur, Design und Kunst interessiert. In Übereinstimmung mit der Bauhaus-Utopie, dass Design Kunst für jedermann ist. Das gilt für meine beiden Eltern. Ich bin also schon früh indoktriniert worden.
So I grew up indoctrinated in that culture.
Do you know who commissioned the building? Wer hat das Haus gebaut?
My parents. They built it.
Meine Eltern zusammen mit einem Architekten. But inspired by blueprints or inspiriert von Fotos oder Bauzeichnungen, they found themselves working on this.
Yeah, apparently inspired by various modernist architects. So
inspiriert von unterschiedlichen modernistischen Architekten. Es kommt viel Licht herein, die Räume sind groß und offen und erlauben Flexibilität.
Maybe at this point, because we touched upon it earlier, you can tell us. Da wir schon dabei sind, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über deine deutsche Herkunft erzählen und darüber, woher vielleicht deine Affinität zu moderner deutscher Kultur kommt.
Culture and German modernist culture in particular. So tell us a little bit about your family background.
My father's family were ethnically German in Riga and were resettled into a displaced person camp after the war.
Die Familie meines Vaters waren ethnische Deutsche aus Riga, die am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Neumünster in Norddeutschland übersiedelt sind. Mein Vater ging dort ins Gymnasium, hat dort aber allerlei Unfug angestellt und ist herausgeflogen. Zur gleichen Zeit hatte er zufällig mormonische Missionare kennengelernt, die ihm versprachen, er könnte in den USA auch ohne Hochschulreife ein mormonisches College in Utah besuchen. Das hat er dann auch getan und ist in die USA ausgewandert. Er ist von Utah aus nach Kalifornien gegangen und schließlich als Germanistikprofessor in Minnesota gelandet, wo ich und meine Geschwister aufgewachsen sind. Eigentlich müsste ich auch besser Deutsch sprechen, aber wir haben zu Hause leider nur wenig Deutsch gesprochen.
So you would think that I would be fluent in German, but we didn't speak German at home.
Was there an affinity in your family, or was that
der Umzug in die USA bedeutete also auch das Ende einer inneren Beziehung zu Deutschland?
Affinity to Germany, apart from the fact that he was teaching.
No, there was an affinity, and my mother.
Es gab eine Beziehung. Meine Mutter hatte übrigens auch in Deutschland gelebt. Es kam also aus beiden Richtungen dieser Sinn für eine deutsche Identität. Ich kann Deutsch ganz gut lesen, und das hat mich dazu gebracht, mich an der Universität für deutsche Kunst zu interessieren.
I can read German quite well, and that led me in my profession to study German art.
So we talked earlier how you initially got interested academically in the Bauhaus.
Wir haben ja schon kurz angesprochen, wie dein akademisches Interesse am Bauhaus erwacht ist. Deine Forschung dreht sich aber um eine ganz bestimmte Person, die am Bauhaus gewirkt hat und die von der Bauhaus-Rezeption oft vernachlässigt wird. Kannst du uns vielleicht ein wenig mehr zu dieser Person verraten?
This person and your interest in him.
When I started my Bauhaus research, I discovered that the majority of research was about the initial founding of the school and the first director, Walter Gropius.
Als ich angefangen habe, mich intensiv mit dem Bauhaus zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Literatur sich mit den frühen Jahren des Bauhauses und mit dem ersten Direktor, Walter Gropius, beschäftigt. Dem zweiten Direktor, dem Schweizer Architekten Hannes Meyer, ist jedoch so gut wie überhaupt keine Aufmerksamkeit zuteil geworden. Die Medienstellen, die man in der Bauhausliteratur überhaupt über ihn findet, beinhalten immer dieselbe Verkürzung. Dass Hannes Meyer nämlich das Bauhaus politisiert habe und deshalb gefeuert wurde. Dazu kommt dann stets die Behauptung, die Produktion des Bauhauses unter Meyer sei qualitativ abgestürzt, sei hässlich geworden und vom sowjetischen Kommunismus, dem Meyer angeblich anhing, durchindoktriniert worden. Als ich jedoch angefangen habe, etwas tiefer zu graben, fand ich, dass all diese Behauptungen jeglicher Grundlage entbehren. Das weckte meine Neugier an der völlig unzureichend erforschten Periode des Bauhauses unter Meyer. Leider ist es heute immer noch so, dass die Meyer-Periode ausgeblendet wird, gerade wenn man in den USA über das Bauhaus spricht. Gropius ist 1938 in die USA ausgewandert und hat seine Position an der Harvard University angenommen. Von hier aus hat er die Geschichte des Bauhauses geschrieben und hat sich dabei selbst und seine Verdienste ganz stark in den Vordergrund gestellt. Sowohl die Forschung als auch die populäre Vorstellung des Bauhauses ist noch immer von dieser Geschichtsschreibung von Gropius geprägt. In Wirklichkeit ist es jedoch eine extreme Verzerrung. Viele der ebenso wichtigen Errungenschaften des Bauhauses, gerade wenn es um die Designpraxis und um architektonische Pädagogik geht, fallen dabei komplett unter den Tisch.
I think equally important accomplishments in terms of design practices and kind of architectural education.
May I use this as a starting point for a question that is more pointed? When it comes to the reception of Bauhaus and
das Verständnis und das Bild von Bauhaus ist verschachtelt und von unterschiedlichen politischen und geografischen Einflüssen beeinflusst. Erstens, die Einrichtung hat in einem Gebiet bestanden, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg eine sozialistisch-kommunistische Weltsicht das Geschichtsverständnis prägte. Zweitens, so viele Protagonisten sind in den 30er Jahren in die USA ausgewandert und haben dort weitergearbeitet. Und drittens, das Bauhaus als Ausbildungsort für Architekten einzuordnen, reduziert das gesamte Programm auf eine extreme Weise. Wir haben vermutlich allein schon deshalb 100 Jahre gebraucht, um die kurze Geschichte des Bauhauses viel besser zu verstehen. Was sind für dich die wichtigsten Fehleinschätzungen?
Issues that you take issue with that need to be addressed when we talk about 100 years and looking back?
To start, the Bauhaus was mainly not an architecture school. They couldn't afford an architecture program until quite late. So it took 8, even 9 years to establish a formal architecture training program.
Fangen wir mal damit an. Das Bauhaus war in der Hauptsache überhaupt keine Schule für Architekten. Das war aus finanziellen Gründen am Anfang auch gar nicht möglich und hat 8 oder 9 Jahre gedauert, bis eine solche Ausbildung installiert wurde. Es war auch keine Kunsthochschule. Es war eine Hochschule für Design.
Und its legacy is that they transformed not just kind of design education, but the way that we think about design in the 20th and 21st centuries. They transformed it from a 19th century ideal or model of early mass production to what we know now to be design.
Für mich ist das Wichtigste, dass man dort nicht nur die Ausbildung von Design reformiert hat, sondern auch die Art und Weise, wie wir im 20. und 21. Jahrhundert Design begreifen. Man hat im Bauhaus das Denken des 19. Jahrhunderts, als industrielle Massenproduktion entstand, reformiert. Das kann man unter anderem daran nachvollziehen, wie man rein sprachlich mit dem Thema umgegangen ist. Das erste Diktum war, Kunst und Handwerk gemeinsam in den Dienst des Bauens zu stellen. Auch wenn das unmittelbare Resultat solcher Überlegungen nicht Bauen war, die Idee allerdings war klar. Wir bauen eine neue Welt aus den Ruinen des Ersten Weltkriegs und wir nutzen dabei den technischen Fortschritt und die Entwicklung neuer Materialien, um etwas Neues zu schaffen.
And we're going to use the new technological advances and material advances to create something different. But the ideal that Gropius.
Aber das Ideal von Gropius wirkte zu dem Zeitpunkt schon altmodisch. Die hierarchische Beziehung zwischen dem künstlerischen Gestus auf der einen Seite und dem begabten Handwerker zu durchbrechen, aber das ist längst passé. So arbeiten Designer längst nicht mehr. Kurz bevor die Schule zugemacht wurde, hat man vor allem Prototypen für die Massenproduktion entwickelt, und zwar mit Blick darauf, wie Verbraucher die Produkte verwenden.
And so by the end of the school, the model was creating prototypes for mass production that were based on user need or consumer need.
That was a new idea.
Aber für die Zeit selbst war das neu, oder nicht?
Something that people practiced before.
Right. It wasn't the only place that this shift was happening. It's just one of the, you know, I mean, it's just a place
ja,
with a lot of creative.
Aber es war nicht der einzige Ort, an dem solche Gedanken entwickelt wurden. Das gab es auch woanders. Aber es war ein Ort mit vielen kreativen Leuten, die überall das nachgedacht haben. Und wie man dieses Denken Studenten beibringen kann. Und innerhalb dessen existierte eine utopische Vorstellung davon, wie man die Welt attraktiver gestalten kann.
Within that, you know, finding design for masses of people is a utopian ideal of, you know, beautifying the world.
What I'm curious about, and you're an American Bauhaus scholar, is how in the official.
Wie ist es denn passiert, dass in der Bauhaus-Geschichtsschreibung, die ja nun zum Jubiläum ausufert, der utopische Aspekt des Bauhauses, den du ansprichst und der dich ganz stark interessiert, verloren gegangen ist? Hat es vielleicht auch etwas mit der Migration des Bauhauses in die USA zu tun und damit, dass man das Bauhaus von seiner stellenweise linken Ideologie hier in den USA befreien wollte?
Where did that utopian impulse kind of fall under the rug?
Well, a couple of things. Market forces, but the second thing is the perceived need in post-World War II American and probably European art criticism to depoliticize and decontextualize.
Nun, da kommen mehrere Dinge zusammen. Zum einen haben da sicher die Kräfte des Marktes gewirkt. Zum anderen gab es in der Kunst- und Architekturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in Europa als auch in den USA die Neigung, modernistische Formen zu entpolitisieren und zu dekontextualisieren. Wir schlagen uns heute immer noch mit dem Erbe dieser Dekontextualisierung herum. Wir sehen die typischen Merkmale modernistischer Formen, klare Linien, geometrische Formen, primäre Farbgebung, heute noch als völlige Abstraktion und deshalb als ahistorisch an.
That happens not just at the Bauhaus, but also in terms of, say, abstract expressionist painting, right? Or
diese simplistische Art, über das Bauhaus zu sprechen, hat die Ideen des Bauhauses von seinem utopischen politischen Impuls abgetrennt. Das gilt natürlich nicht nur für das Bauhaus, sondern zum Beispiel auch für den abstrakten Expressionismus oder den international style der Architektur.
Not only did some of the most famous members of the Bauhaus come to the United States, where they taught at Gropius and Marcel Breuer, for example, taught at Harvard.
Das bringt mich dann zum zweiten Teil, nämlich den Kräften des Marktes. Man muss sich vor Augen führen, in welcher Lage die zentralen Figuren des Bauhauses wie Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe oder Josef Albers sich befanden, als sie in die USA kamen. Sie wurden während des Zweiten Weltkriegs als potenzielle Feinde der USA betrachtet. Sie wurden vom FBI überwacht. Sie mussten sich also, um hier ihren Beruf ausüben zu können, sowohl von Deutschland als auch von der vermeintlichen Gefahr des Kommunismus lossagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand dann in den USA eine neue globale Wirtschaftskultur, die das Bauhaus und den International Style für ihre Bedürfnisse adaptierte. Diesen Kräften mussten sich Gropius, van der Rohe, Breuer und die anderen beugen, um zu überleben.
The development of the Bauhaus idea in America goes hand in hand with a new burgeoning global corporate culture in the United States, particularly after the Second World War, where huge companies could co-opt not just the Bauhaus, but international style for their own needs, right?
The Bauhaus immigrants come to the United States as basically naked people.
Alles, was diese Bauhaus-Emigranten haben, als sie in den USA landen, sind Ideen. Das passiert in derselben Zeit, in der in den Vereinigten Staaten sich zwei kreative Köpfe profilieren. Raymond Loewy, ein aus Frankreich stammender Industriedesigner und Vater des sogenannten Stromliniendesigns, und Frank Lloyd Wright, der Architekt. Beides extreme Narzissten. Sie tragen dazu bei, dass der Marktplatz für Ideen zu einem Wettbewerb von Selbstdarstellern wird. Es geht auf einmal nicht mehr nur um die Ideen, sondern um die Figuren und die Namen dahinter. Mit so etwas mussten die Bauhausleute auch klarkommen, oder nicht?
Some of that, but maybe you don't see it that way. Maybe you can correct me here.
Well, that they had to kind of establish themselves as, you know, outsiders. I'm not sure about this idea of big kind of narcissistic personalities. For example, in Germany, they embraced Frank Lloyd Wright. I mean, he was, along with cowboys, engineering and skyscrapers, you know, he was seen as an American genius.
Sie mussten sich einen Namen machen. But, in Deutschland hatte man übrigens große Sympathien für Frank Lloyd Wright, zusammen mit Cowboys, mit dem amerikanischen Ingenieurswesen und Wolkenkratzern. Man hat ihn als amerikanisches Genie betrachtet. Aber es gab in Amerika auf jeden Fall eine Xenophobie gegenüber europäischem Design. Ein Beispiel, auf das ich gerne verweise, ist der Umgang mit Typografie und der Entwicklung neuer Schriften. Was man in Deutschland mit den nüchternen, schlichten, sogenannten Grotesk-Schriften als international und einem Bruch mit einem nationalistischen Kulturerbe und mit dem Mittelalter und der Zeit von Gutenberg verstand, in den USA hat man das als hochgestochenen europäischen Import abgelehnt, der das Gefühl für die eigene amerikanische Identität bedrohte. Ja, es gab diese Individuen von Rang, aber auch einen Wettbewerb mit einer nationalistischen Note.
That was threatening, you know, American identity. And so I think you're right that there were all these big personalities, and then there are all of these kind of nationalistic associations that were competing also at the time.
And Tom Wolfe deserves
der Schriftsteller Tom Wolfe wärmt das Ganze nochmal auf, 1981, mit seinem Buch From Bauhaus to Our House und denunziert dort provokativ den Einfluss des International Style auf die amerikanische Architektur. Das scheint noch immer eine gängige Einschätzung in den USA zu sein.
Maybe this is a good time to mention the entree of the Bauhaus into the United States, which is actually through the Museum of Modern Art.
Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um daran zu erinnern, wie das Bauhaus ursprünglich in den USA aufgenommen wurde, mit Hilfe des Museums of Modern Art und einer Ausstellung 1938, also ziemlich spät. Das Bauhaus hatte ja 1933 zugemacht. Es hatte davor nur eine einzige kleine Bauhausausstellung gegeben. Philip Johnson, der Architekturkurator im MoMA, hat damals Walter Gropius und anderen, wie etwa Herbert Bayer, den Auftrag für diese Ausstellung gegeben. Das MoMA war übrigens das erste amerikanische Museum mit einer Architekturabteilung und in seiner gesamten Struktur vom Bauhaus inspiriert. Und was das MoMA wiederum erreicht hat, ist, es hat unsere Vorstellung von Modernismus geprägt. Und indirekt auch unser Bild vom Bauhaus.
Developed as an institution and has helped to define what modernism is, has had a huge impact on everything, how we understand modernism in general, but also the Bauhaus.
Let's maybe take a step back. We're still kind of talking about the footprint that the Bauhaus left in the United States. And maybe
der Fußabdruck, den das Bauhaus in den USA hinterlassen hat, hat die amerikanische Vorstellung dessen, was das Bauhaus ist, geformt. Das repräsentiert aber nicht unbedingt die ursprünglichen Ideen des Bauhaus. Vielleicht kannst du noch etwas genauer darauf eingehen, wie sich das deutsche und das amerikanische Bauhaus voneinander unterscheiden.
The original MoMA exhibition, but also how that led to the employment that the Bauhaus protagonists received in the United States and the commission they received in the United States, where they actually physically left a much bigger mark than in Europe to begin with.
That's what I wanted to get to. The founder of MoMA, Alfred Barr, traveled with Philip Johnson, this architect and first curator of architecture and design at MoMA. They traveled to the Bauhaus in the late 20s.
Ja, darauf wollte ich ja noch zu sprechen kommen. Der erste Direktor des MoMA, Alfred Barr, hat gemeinsam mit dem ersten Architekturkurator des Bauhauses, dem Architekten Philip Johnson, Ende der 20er Jahre eine große Europareise unternommen und sie haben das Bauhaus besucht. Sie waren zutiefst von einer Institution inspiriert, welche die Künste und die angewandte Kunst miteinander verbindet. Das hat sie bei der Gründung des MoMA geleitet. Das MoMA hatte als erstes Museum eine Architektur- und eine Designabteilung. Es gibt im MoMA Bücher und Illustrationen, es gab Drucke, Film, Performance. Zum ersten Mal wird in einem Museum nicht nur Malerei und Bildhauerei gezeigt. Aber dann hat Philip Johnson im Jahr 1932 ein Buch mit dem Titel The International Style geschrieben. Dieses Buch hatte eine enorme Auswirkung. Es war nicht unbedingt der Beginn der Entpolitisierung der Moderne, aber es hat diese stark vorangetrieben. Die Ironie dabei ist, dass das Bauhaus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als übertrieben amerikanisiert wahrgenommen wurde in Europa. Man setzte es mit dem International Style gleich, der mit der Maschinerie des globalen amerikanischen Kapitalismus in Verbindung gebracht wurde. Das hat wiederum zur Folge, dass das Erbe des Bauhauses beispielsweise in der DDR kritisch gesehen wird. Dabei kommt Hannes Meyer, der in seinem Denken sehr weit links stand, erneut unter die Räder. An dieser faszinierenden, komplizierten Rezeptionsgeschichte sieht man, dass das Bauhaus eine Art Projektionsfläche ist. Jeder kann das Bauhaus für seine Zwecke in Anspruch nehmen und es missbrauchen. Jeder wird für seine Argumente Belege finden. Das Bauhaus ist ein wenig alles und nichts zugleich geworden, weil es so komplex ist, aber vielfach auch so missverstanden wird.
Whatever their argument is and find examples to support it. And that's part of the problem with the Bauhaus legacy is it can be on the one hand, on the one hand everything and the other hand nothing because it's so varied and it's so misunderstood.
You were involved in another exhibit, a newer MoMA
Exhibit. Du warst viele Jahre später in einer neueren MoMA-Ausstellung involviert. Also all das, was du uns bereits erzählt hast, muss damals in dieses Projekt eingeflossen sein, oder nicht?
And how we tried to solve some of the puzzles that you were just offering us.
The exhibition at MoMA was a collaboration in the Bauhaus spirit between the departments of painting and sculpture and architecture and design. And at least in its conception, began as a collaboration with the three German Bauhaus institutions.
Die Ausstellung brachte vom Konzept her ganz im Geist des Bauhauses die drei Institutionen in Deutschland, in Weimar, Dessau und Berlin und im MoMA zusammen. Die Kuratoren haben sich dann, auch um eventuell Interpretationsprobleme zu umgehen, auf die Geschichte der Schule konzentriert. Der interessanteste Teil in Bezug auf die amerikanische Sichtweise war, dass man Wert auf die Beschäftigung mit den Anfängen legte, diese expressionistische Phase, die seit den 30er Jahren in den Hintergrund gerückt war.
With these different histories was to focus on the school itself between 1919 and 1933 rather than include its legacy, for example. I think the most successful or interesting part of that exhibition in terms of the American understanding of the Bauhaus was to include and focus a lot on the early Bauhaus, this kind of expressionist phase of the Bauhaus, which has kind of been not necessarily written out of the history, but definitely de-emphasized since the early 1938 Exhibition at MoMA.
Von den unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Bauhaus ist die zwischen 1923 und 1928 die bekannteste. Damals haben Gropius und andere prominente Figuren das Bauhaus verlassen. Herbert Bayer, Laszlo Maholy-Nagy, sie alle wanderten irgendwann in die USA aus. Wenn man sich nur darauf beschränkt, vermeidet man unter anderem die Auseinandersetzung mit den Anfängen, mit seinem Sinn für Expressionismus, für Mystizismus und Spiritualität und dem Sinn für Individualität, den die Künstler besaßen.
It avoids the problems of the early Bauhaus with its expressionism and mysticism and spirituality.
So konnte man das Manifest, die Kathedrale des Sozialismus, weglassen und die umstrittene Periode, als Hannes Meyer Direktor war, auch. Und die Mies van der Rohe Phase, nachdem Meyer gefeuert worden war. Und man reduziert auf diese Weise das Ganze auf den Beitrag von Gropius.
What it avoided was also this controversial Hannes Meyer period and then the Mies van der Rohe period after Hannes Meyer was fired. You know, it really helped to solidify the kind of quite limited notion of what the Bauhaus was based on what Gropius and his compatriots felt was the most significant contribution. And so with the 29-2010 MoMA exhibition, what I think the biggest kind of surprise for a lot of people was the emphasis on the early period and a lot of paintings and sculptures and drawings from this kind of German expressionist phase of the school.
The Museum of Modern Art is very indebted in its very conception and structure to the Bauhaus.
Du hast angesprochen, dass das MoMA sich an seiner ursprünglichen Grundkonzeption ganz stark am Bauhaus orientiert. Das wissen, glaube ich, in der allgemeinen Öffentlichkeit nur die wenigsten. Könntest du vielleicht noch ein wenig stärker darauf eingehen, wie das Bauhaus das MoMA geformt hat? Außerdem würde mich interessieren, wie die Ausstellung von 2009, an der du mitgearbeitet hast, vielleicht dieses Bauhaus-Erbe des Museums wieder aufgegriffen hat.
The MoMA to sort of redefine itself and to reconsider its own structure and conception.
When these two principal figures at MoMA traveled to Europe to discover what was new and fresh and avant-garde in the late 1920s, they visited the Bauhaus and brought back that model of multiple kind of workshops, basically, areas of artistic production, and wanted to democratize the museum by including those elements of, you know, everyday life and design and architecture.
Nun,
and
als so Alfred Barr und Philip Johnson nach Europa gereist sind, um zu entdecken, was neu und was frisch ist, haben sie das Bauhausmodell verschiedener Werkstätten als Organisationsprinzip mit zurückgebracht. Sie wollten dadurch das Museum demokratisieren. Das gehört seither zur Mission des Museum of Modern Art. Damit wird die klassische Hierarchie der Künste in Frage gestellt, in der Malerei und Skulptur ganz oben stehen und Architektur und Design ganz unten. Aber diese Demokratisierung der Künste ist natürlich kompliziert. Wenn ein Van Gogh 300 Millionen Dollar wert ist und eine Grafik fast nichts, dann wird das natürlich in Frage gestellt. Die Struktur des MoMA basiert trotzdem immer noch auf Abteilungen. Jede Abteilung hat ihre eigenen Kuratoren und ihre eigene Sammlung. Das Museum ist also seinem Ideal der interdisziplinären Kollaboration nie wirklich gerecht geworden.
Despite the fact that it had this kind of interdisciplinary, interdepartmental collaboration as an ideal, just like the Bauhaus, it hasn't really accomplished that. Interestingly, now MoMA is trying to get back to that original ideal. Right now, the museum is closed. It's going to be reopened.
Derzeit wird das MoMA umgebaut und erweitert, und zur Wiedereröffnung im Oktober ist geplant, diesen demokratischen, interdisziplinären Anspruch wieder aufzufrischen. Die Galerien und die Ausstellungen sollen deutlich interdisziplinärer werden. Gleichzeitig soll die gesamte Geschichte der Moderne, wie sie von Institutionen wie dem MoMA geschrieben und erzählt wurde, neu zu formulieren und zu öffnen. Man muss natürlich noch abwarten, ob das auch gelingt. Ich befürchte, dass das Primat von Malerei und Bildhauerei letztlich doch nicht angetastet wird und dass Architektur und Design weiterhin stiefmütterlich behandelt werden. Das war schon immer ein Ärgernis für mich und nicht nur am MoMA. Die gesamte Art und Weise, wie die Geschichte des Bauhauses erzählt wird, zeigt beispielhaft dieses Problem auf.
The privileged position. And design, for example, is treated as the kind of supplementary, ugly stepsister who, you know, can add flavor, like chairs or something, to a painting exhibition. And that's one of my pet peeves about MoMA in particular, but also about the attitude towards design. And I think that the understanding of Bauhaus history is... you know, exemplifies that very same problem.
Well, ironically, it seems like the architecture and design departments are being shrunk, and that's being
tatsächlich so aus, als würde das MoMA ironischerweise die Architektur- und Designabteilung im Namen der Interdisziplinarität zusammenschrumpfen.
And design departments anymore, but in a way that's contradictory, right?
Yeah. And it's also just as a general, like a larger general public is beginning to appreciate architecture and design more and more.
In der Tat. Dabei gibt es beim Publikum ein immer größeres Interesse an Architektur und Design. Aber Institutionen wie Museen und Universitäten sind leider sehr, sehr träge. Das dauert oft Jahrzehnte.
To redirect interest and the canon, it takes, you know, decades to make those changes.
Ich möchte noch einmal zu Hannes Meyer zurückkommen, der ja den Schwerpunkt deines Forschungsinteresses darstellt. Vielleicht kannst du noch etwas genauer erklären, was sein Beitrag zum Verdienst des Bauhauses war, der in der Geschichtsschreibung nicht ausreichend berücksichtigt wird.
That is underrecognized and that really should be rescued within the context of looking back at 100 years of Bauhaus.
Hannes Meyer was a Swiss architect who in his early career, like many kind of internationally recognized and internationally focused architects of the teens and 20s. He studied in England. He studied, you know, the Garden City movement, which was influential even for building in Germany, especially, for example, Ernst May in the Frankfurt Siedlungen, and actually all of the housing developments in the post-World War I German cities. He was hired by Gropius to continue Gropius's vision, which he did to kind of modernize architectural design education. So he established the first architecture department at the Bauhaus. After 1 year, Gropius resigned.
Hannes Meyer war ein Schweizer Architekt, der am Anfang seiner Karriere, wie viele international renommierte Architekten seiner Zeit in England studiert hat. Dort hat er sich mit der sogenannten Garden City, der Gartenstadtbewegung, auseinandergesetzt, die auch in Deutschland sehr einflussreich war. Im Frankfurter Siedlungsbau beispielsweise von Ernst May. Er wurde von Gropius angeheuert, um dessen Vision fortzusetzen, die Architektur- und Designausbildung zu modernisieren. Zwischen 1928 und 1930 war Meyer Direktor des Bauhauses, in der Zeit, in der das Bauhaus in Dessau war. Er wurde vermeintlich gefeuert, weil er das Bauhaus zu stark politisiert habe. Aber die Zeit 1928 bis 1930 war allgemein eine Zeit der großen Politisierung in Deutschland.
These kids were crazy and wild. Why were they spending all this money on this experiment when people, you know, didn't have homes and things like that? And so they fired Meyer to try to kind of squelch the problem of political conflict. But what's more important about that in terms of Bauhaus history is that his accomplishments and innovations at the school have been viewed through the lens of communism and specifically Soviet communism.
Nach meinem Dafürhalten war Meyer eine Art Bauernopfer. Das Bauhaus geriet damals durch die Politik unter Druck, weil behauptet wurde, sie sei zu radikal, sie beherberge einen Haufen junger Verrückter, die machen, was sie wollen. Die Wiederwahl des sozialdemokratischen Bürgermeisters von Dessau war gefährdet, weil er das Bauhaus stark unterstützte. Man entließ Meyer nicht zuletzt, um dieses Problem zu lösen. Was aber im Sinn der heutigen Betrachtung des Bauhauses für mich noch viel wichtiger ist, dass seine Beiträge zum Bauhaus als kommunistisch gefärbt betrachtet werden. Meyer ist nach seiner Zeit am Bauhaus nach Moskau gegangen und arbeitete dort von 1930 bis 1936, weil er in Deutschland keine Anstellung mehr fand. Das war der Sargnagel für seine Reputation. Man tut ihn pauschal als Stalinisten ab und setzt sich deshalb auch in der Forschung einfach nicht mehr mit ihm auseinander. Man reduziert ihn auf den sowjetischen autoritären Barackenbau. Ich finde aber, dass das wirkliche Problem seines Schaffens war, dass er Kunst und Technologie voneinander getrennt hat. Er hat die Kunst aus der Gleichung genommen und das war ein Affront gegen die traditionellen Auffassungen von Kreativität und Individualität und persönlichem Ausdruck. Alles Dinge, die mit amerikanischen Idealen von Demokratie, Kapitalismus und dem freien Markt verwoben werden. Als er sich also gegen die Kunst als Ausgangspunkt für Architektur und Design gewendet hat, lehnte er die vorherrschenden Ideale der Arts and Crafts-Bewegung ab, nämlich praktische Dinge schön zu machen. Ihm wurde vorgeworfen, eine Art Maschinenkunst zu machen, die unpersönlich und roboterhaft ist. In Wirklichkeit ging es ihm jedoch darum, den Fokus vom Erzeuger auf den Benutzer zu lenken.
And so when he denounced art as the starting place for design, he basically was rejecting this arts and crafts model of making practical things beautiful. Unfortunately, this kind of equation of art and technology then was misapplied to Meyer. They said, okay, if you're removing art, then all that's left is technology. And then you're just making this kind of machine art. It's impersonal. It's a one type fits all, etc. What he actually was doing was he rejected the entire premise of the arts and crafts movement, and he focused instead on the user as the starting point for design and architecture.
Wouldn't he be a good damit ein Vordenker für den Satz form follows function? The short word form follows function?
No. Well, yeah. Yeah, but see, this is when we start splitting hairs at the Bauhaus. They all are functionalist architects within that, were, you know, variations on that theme. But what he did is, this is his real contribution. Instead of focusing on ease of production, so using new technological means of building, you know, building mass apartment buildings or...
Da kommen wir in den Bereich der Haarspalterei. Im Bauhaus haben sie alle mehr oder weniger funktionalistisch gedacht. Sein Beitrag ist, statt hauptsächlich über Produktionsmethoden und deren ökonomische Kriterien nachzudenken, hat er sich mit den Gebrauchsaspekten beschäftigt.
und mit einer holistischen Herangehensweise. Seine Studenten haben bei Architekturprojekten die Gegebenheiten der Landschaft analysiert, der Ökologie, die existierende Infrastruktur, wie die Bewohner miteinander kommunizieren. Das reichte schon sehr an Stadtplanung heran, aber es war auch ein Affront gegen das Image des Architekten als dem kreativen Genie, der Kunst produziert, die dann überall einfach in die Landschaft gestellt werden kann. Daraus entwickelte sich ein anderes Denken im Umgang mit Architektur, Urbanität und Design als Werkzeuge, um das soziale Gefüge zu verstehen, in dem Menschen leben, ihre Umwelt, Nachhaltigkeit, das alles war einfach verloren gegangen.
Architecture and urbanism and design as these tools for relationships between people and communities, with the environment, with the future, for example, with issues of sustainability. That's the part that has been lost.
We're still in the year. Wir begehen seit Monaten das 100-jährige Jubiläum. Werden diese Aspekte dabei gewürdigt oder gehen sie unter?
Or is it basically underplayed this year?
There is new Hannes Meyer research, mainly in Germany, not in the United States. And so, in a sense, there is much more nuance and complexity in understanding that. And basically, it's connecting the Bauhaus to post-war architecture and design schools. Well, 1960s architecture and design schools. You know, Hannes Meyer was doing that already in the 1920s. What became normal and standard in many programs, much, you know, decades later. Well, unfortunately,
es gibt neue Forschungsergebnisse zu Hannes Meyer in Deutschland, nicht in den USA. Die haben wichtige Nuancen produziert und eine gedankliche Verbindung des Bauhauses mit Architektur- und Designschulen der Nachkriegszeit ermöglicht. Was später zu einem Standard in der Ausbildung von Architekten wurde, hatte Meyer schon in den 20er Jahren zum Programm erhoben. Aber gleichzeitig kommen auch die alten Klischees wieder hoch. Aber das liegt unter anderem daran, dass Kunstgeschichte auf Design und Architektur mit einem Blick schaut, der beidem sowohl den Kontext raubt, als sie auch ästhetisiert. Aber darum ging es im Bauhaus gar nicht. Es muss schwierig sein, über eine interdisziplinäre Einrichtung zu reden. Aber vieles in den neuen Forschungsarbeiten berücksichtigt die Veränderungen in Sachen interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Dazu gehört, dass die Moderne nicht nur in Europa und in Amerika passiert ist, sondern auch in anderen Teilen der Welt, wo Absolventen des Bauhauses gearbeitet haben und den bislang völlig unter Wert eingestuften Beitrag von Frauen im Bauhaus. Frauen machten die Hälfte der Studenten aus. Sie wurden, auch wenn man in den 20er Jahren begann, sie als gleichwertig zu betrachten, aber gerne in die Weberei gelotst. Die Ironie ist, die war die erfolgreichste Werkstatt der Schule, auch wirtschaftlich.
Subsequent generations. And another area that of scholarship is about other underrepresented figures at the school, notably women and their contribution. So one example is that women were funneled into the weaving workshop, which was seen, even though they had the Weimar Republic ideal of equality, about half of its students at the beginning anyway were women. The vast, vast majority ended up in the weaving workshop. But then there's this kind of further irony to that. It was one of the most successful workshops in the school. You know, it was one of the most financially successful. So that is something that is being considered now.
Just one more follow-up to Hannes Meyer and maybe also.
Noch einmal zurück zu Hannes Meyer. Du sprichst davon, wie Meyer sich mit den Problemen sozialer Ungleichheit auseinandersetzt, wie er sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, wie er versucht, den Kontext in der Architektur zu berücksichtigen. Das sind ja heute alles brandaktuelle Themen. Es scheint doch so, als habe Hannes Meyer uns heute viel zu sagen.
Hannes Meyer would have a lot to say to our situation in urban planning and in cities today.
Yeah, and actually that gets to the crux of some of the problems of Bauhaus, the Bauhaus legacy in the United States, that there is this ongoing struggle that was happening even while Gropius was at Harvard between market forces and building, you know, luxury houses back then versus socially oriented building for broader sections of society. Basically, market forces win out in the United States. Even Gropius at Harvard, that was one of the important questions, that even students during the Second World War in the U.S., they were
battling. Ja, ganz genau. Du sprichst damit die Krux der Bauhausrezeption in den USA an. Es gibt den andauernden Konflikt zwischen dem Markt, der nach Luxus verlangt, und dem Bedarf an sozial orientierter Architektur und Design. In den USA gewinnt leider immer der Markt. Das hat seinerzeit schon Gropius in Boston erleben müssen. Die Diskussionen in Harvard, wo er unterrichtet hat, drehten sich schon damals vor allem um dieses Dilemma. Schon damals stritten Befürworter einer eher formal orientierten Architektur mit denen, die sich beispielsweise mit dem Wohnbedarf von Kriegsveteranen beschäftigt haben. Aus meiner Sicht haben schon damals die Marktkräfte gesiegt. Nimm mir doch das Seagram Building in Manhattan, das vielleicht berühmteste und sichtbarste Vermächtnis des Bauhauses in den USA. Das ist die kapitalistische Aneignung modernistischer Bauprinzipien in Reinkultur. Die Architektur wird dabei vollkommen beliebig. Sie kann jede Bedeutung annehmen, die man auf sie projiziert. Im Fall des Seagram Buildings wird immer über Transparenz gesprochen, aber es ist zum Beispiel auch ein Beispiel für Architektur als globales Branding. Für mich liegt das viel wichtigere Vermächtnis des Bauhaus und von Hannes Meyer in der Bildung, in der Architektur-, Design- und Kunstausbildung. Es gibt an amerikanischen Hochschulen immer den Konflikt zwischen praktischer und künstlerischer Ausbildung. Dabei geht es auch um das Selbstverständnis der Studenten. Sind sie nun ausgebildete Professionelle oder sind sie kreative Freigeister? Meyers Pädagogik löst meiner Meinung nach diesen Widerspruch auf.
Higher education between practical training and kind of artistic, more theoretical training. And then you get into these questions of being a skilled professional or being a kind of an individual artistic experimenter with forms, etc. And so it's ongoing.
I went to the Harvard Art Museum's
Ich bin zur Eröffnung der Ausstellung in den Harvard Art Museums nach Cambridge gefahren und habe da Interviews mit den Kuratorinnen geführt.
Ich
heiße Lynette Roth, ich bin Daimler-Kuratorin des Busch-Reisinger Museums und leite auch die Abteilung für moderne und zeitgenössische Kunst an die Harvard Art Museums. Es war ja immer die Frage, warum ist die größte Bauhaussammlung außerhalb Europa ausgerechnet in Cambridge, Massachusetts? 32.000 Objekte, das geht aber weit über das deutsche Bauhaus hinaus, also über die Zeit von 1919 bis 1933. Also unsere Sammlung war auch dafür gegründet, auch die amerikanische Weiterführung oder Fortführung zu archivieren und festzuhalten. Irgendwann ist diese Initiative auch aufgegeben, weil es einfach so viel beinhaltet hätte, dass man sich damals entschieden hat, okay, wir hören irgendwie mit der amerikanische Weiterentwicklung auf und konzentrieren uns doch, wenn wir Neuerwerbungen machen oder Geschenke bekommen, konzentrieren wir uns doch auf die Kernzeit und unsere historische Sammlung auch.
What I also learned for the first time, the fact that the United States seems to be a repository of a lot of.
Was mir dabei zum ersten Mal klar geworden ist, dass man in den USA intensiv Archivmaterial gesammelt hat und nun auch präsentieren kann, wie etwa den 1922 entwickelten Lichtraummodulator von Laszlo Moholy Nagy. Diese riesige Maschine hatte er auf dem Schiff mit nach Amerika geschleppt, sehr zum Unwillen seiner Frau, wie man hörte, die lieber ein paar mehr Möbel mitgenommen hätte.
Nudge built and schlepped on the boat across the ocean, and which is still now functioning.
Wir haben das Original hier in unserer Ausstellung, die auch noch funktionsfähig ist, obwohl nicht immer ohne ein bisschen Sorgfalt. Es gab auch eine Replika, die 2007 gemacht worden ist für eine Ausstellung beim Tate Modern. Und das haben wir jetzt in der Sammlung. Und die Arbeit ist hauptsächlich auf Reisen. Das Original kann nicht reisen, es ist zu empfindlich. Und das war der Grund damals, dass man eine Replika hergestellt hat.
What is your take on what Was ist dein Kommentar zu all dem, was aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums in Amerika veranstaltet worden ist?
Americans, for instance, understand the Bauhaus history better, or is it just another effort of highlighting, showcasing the same old things?
You know, I respect the Harvard Art Museums and their keeping of that Bauhaus collection. I think it's really important and definitely a treasure trove. My criticism is that it still treats this school as a producer of art. And it did that. That's a fact. People created art. But that was almost a side result of what their intentions were and what their goals were.
Ich respektiere die Harvard Art Museums und ihre Archivarbeit, aber meine Kritik richtet sich dagegen, dass es das Bauhaus noch immer als Produzent von Kunst einstuft, was im Bauhaus ja auch passiert ist, aber das war eigentlich nur ein Nebenergebnis der dort gepflegten Absichten und Zielvorstellungen. So entsteht ein verzerrter Blick, mit dem man das Bauhaus in das hineinzwängt, wie wir es sehen wollen. Anstatt sich mit dem Kontext der Entstehungsprozesse zu beschäftigen. Und das macht es der Allgemeinheit schwer zu verstehen, was Design ist. Design ist keine Kunst. Und sie so einzuordnen, erklärt der Allgemeinheit weder, was das Bauhaus war, noch was Design ist.
And so to me it's kind of the same old thing. And they had a symposium.
Bei einem Symposium im Frühling mit intelligenten Rednern und Themen, da konzentrierte sich alles auf die Arbeiten einiger weniger und die Ästhetik. Das trägt zu einer kontinuierlichen Verzerrung bei.
Focusing on the aesthetic kind of artistic output of a few people at the Bauhaus, and I'm not so sure that yes, it has its own contribution, but I guess it leads to this continued distortion of what the school was actually about. For example, the utopian.
Let me try to help you get this even more dense. I mean, people objectify objects, right? And they pick them.
Die übliche Objektifizierung von Objekten macht so müde. Sie hilft kreative Produkte wie etwa die Musik der Beatles, die heute aus den Lautsprechern jedes Supermarkts tönt, zu kommerzialisieren. Alles für den Konsum. Siehst du das Problem auch so?
You just objectify something and it's usable as consumption. Is this where you're trying to hit the nail?
Yeah, exactly. And without more historical context.
Ja. Und so heroisiert man ein paar Individuen und nicht notwendigerweise ihren entscheidenden Beitrag zum Bauhaus selbst. Das bewahrt einfach nur dieses begrenzte Verständnis, nicht nur vom Bauhaus, aber auch der Welt, in der wir leben. Die Zukunft von Design, das Potenzial von Design und den Einfluss von Design, alles ist schließlich Design. Im Bauhaus hat man sich damit bereits beschäftigt und das ist heute noch relevant. Die Realität einer neuen globalen Kultur, neuer Technologien, neuer Produktionsweisen, neuer Vertriebsformen. Wenn wir nur über hübsche Bilder reden, das kann man ja machen, aber das hilft uns nicht dabei, weiterzudenken. Nicht nur über diese Schule, das Bauhaus, sondern auch unser eigenes Leben.
I mean, we're living that very same sort of trajectory right now. And if we're talking about, like, pretty pictures, that's has its own place, but that's not actually going to get people to think differently, not only about the school, but about the moment that we're living in. And I think that the Bauhaus is still relevant in the ways that I just described.
But in your role as a professor right now, when you talk to students, can you address this and does it ring a bell?
Wie geht man als Professor damit um?
This, you know, in this day and age, or are you basically your lonely prophet out in the wilderness?
Yeah, no, it does resonate because I teach designers. And that raises another problem. I'm trained as an art historian. I'm pretty sure this is true, there is only one design history PhD program in the United States, at the Bard Graduate Center. The United States is so far behind in terms of the evolution of the discipline of studying design and its history, we're way far behind Germany, or actually, you know, England and Great Britain. And so you get, like with me, I trained as an art historian. That's a whole separate discourse. I had to learn the design discourse, but it's not taught. And so when I'm, so, you know, I basically shifted my focus and my experience at MoMA and working with the design curators there, Paola Antonelli and Juliet Kinchin specifically, you know, they taught me to really rethink what all of this is and means. So when I talk to
Ich unterrichte Designer. Ich bin Kunsthistoriker. Die USA befinden sich so weit hinter Deutschland und Großbritannien, wenn es um die akademische Beschäftigung mit Design geht. Aber wenn ich meinen Studenten erkläre, hier, Gropius hat industriell gefertigten Objekten sein Kunstverständnis aufgepfropft, während Meyer seinen Studenten beigebracht hat, wie Designer zu denken, begreifen die das. Ich bin vom Bauhaus fasziniert. Es hatte diesen utopischen Ansatz. Der ging verloren und ist immer noch verloren. Und das in einer Zeit mit so viel an technologischen und globalen Veränderungen und so vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
I don't think that we learn that, even though it's everywhere, it's ubiquitous, it's shaping our daily existence all the time. We still don't have a conversation about it. And I guess that that's one reason why I'm so fascinated by the Bauhaus, because it had this utopian impulse. It gets lost. It's lost now while we're in this moment of tremendous technological and global change, and so I see these parallels that, and it has this kind of social possibility.
Wenn wir das Bauhaus also in deinem Sinne richtig oder vollständig verstehen wollen, dann könnte es uns dabei helfen, die dritte industrielle Revolution zu verstehen, in der wir leben, und einige der Probleme lösen, die sie aufwirft.
Yes, exactly. This is a question that we talk about with designers. We don't know what the technological changes will be, software changes, for example, in the next 20 years. We have no idea. So this is a question of the Bauhaus then. If you don't know what the future brings, and you don't even know what the potential is of the technology and means of production that you have, how do you teach people to do something new?
Ja, ganz genau. Darüber unterhalten wir uns ständig mit Designern. Wir haben keine Ahnung, was die technologischen Veränderungen der nächsten 20 Jahre bringen werden. Aber genau in dieser Situation war ja auch das Bauhaus. Das Bauhaus hat sich gefragt, wie unterrichtet man die Leute, etwas Neues zu tun, wenn man noch gar nicht weiß, worin dieses Neue denn bestehen wird. Eine der großen Errungenschaften des Bauhauses besteht darin, Werkzeuge dafür bereitzustellen, die verschiedensten Kontext zu verstehen, die spezifischen Bedingungen dieser Zusammenhänge zu analysieren und dann auf die spezifischen Bedürfnisse der Menschen in diesen Zusammenhängen reagieren zu können.
Ecology and infrastructure, thinking in completely new ways. And it's a question for all of us. You know, we're all entrenched in our ways.
Do you see in some of the things that we do use these days, 100 years later, a legacy of
siehst du in unserem Leben heute das Erbe der Bauhauskünstler, sei es in unseren Computern oder unseren Smartphones,
to help the consumer use the products and identify them as in a certain stylistic way? I'm also thinking of the thought process behind things that we are now using. Very common items are, of course, you know, cars, smartphones, some other electronic equipment.
Absolutely. And actually, Apple has a Bauhaus legacy because the Ulm Hochschule für Gestaltung, Dieter Rams, he designed this fantastic, you know, these objects for Braun, which Johnny Ives based Apple.
Absolut. Man sieht das zum Beispiel bei Apple und dem, was Jonathan Ives designt hat, inspiriert von dem, was Dieter Rams an der Hochschule für Gestaltung in Ulm gemacht hat und für die Firma Braun entworfen hat. Schlichte Geometrien, sauberes Design, einfach zu benutzen. Aber man sollte zumindest eines erwähnen: Das Bauhaus war nicht wirklich sehr erfolgreich. Es war auch nicht einzigartig. Es ähnelte anderen Entwicklungen, die sich parallel abspielten.
was aber wirklich einzigartig war und immer noch als Modell fungieren kann, ist das interdisziplinäre Denken. Zusammenarbeit gehört zu den Codewörtern in den Architekturbüros von heute. Vernetzung, Bereitschaft, Rückmeldungen von den Nutzern zu integrieren. Das wurde in der späten Phase des Bauhauses bereits gemacht. Und das ist auch heute noch relevant.
And actually, you know, even just talking to you in these moments, I keep talking about the confines of discipline and how limiting they are to how we understand something. And that is itself a lesson that the Bauhaus could teach. And those are kind of code words in a lot of design studios now, or architecture studios. Collaboration, yeah, interdisciplinarity, user interface, getting feedback from the user to change design. You know, those are ideals that were explored in the late Bauhaus, for example, that, you know, are still very relevant.
Okay. Do you have anything else, Jürgen? Otherwise, I think... Very round.
I'm almost a little bit smarter than I was before we started. I mean, that's what you usually would like to.
Vielen Dank dafür, dass du uns als derart gute Informationsquelle zur Verfügung gestanden hast.
Being noch eine letzte Frage.
I just would like to steht address one,
der heute gern und oft benutzte Begriff Nachhaltigkeit in irgendeiner Verbindung zu dem, über was man damals im Bauhaus nachgedacht hat?
Is the term sustainability in your way of thinking related to what the Bauhaus people started to address? Or is this too big of a leap?
No, I think the seeds were there, particularly under Hannes Meyer. And because Gropius focused on production and ease of production, Meyer focused on consumption and consumption over time. So, for example, the student works would detail the lives of a house or of a community or something over time, over generations, actually, with the idea that the house could be adapted to multiple generations over time. And also because of Meyer's cooperativist background.
Durchaus. Besonders unter Hannes Meyer. Gropius konzentrierte sich auf die Produktionsmethoden. Meyer konzentrierte sich auf das, was für die Endverbraucher wichtig war. Er kam aus der Genossenschaftsbewegung in der Schweiz. Beim Planen von Häusern wurden Studenten angehalten, über Lösungen nachzudenken, die sich im Laufe der Zeit umbauen und adaptieren lassen und auf den Einfluss von Sonnenstrahlen und die Außenwärme zu achten. Passive Sonnenenergie. Auf der anderen Seite, die Möbel, die man designt hat, sollten flexibel und billig sein. So ähnlich wie heute bei IKEA. Das war nicht besonders grün. Wenn es um Häuser ging, war die Einstellung, die Bewohner sollten im Laufe der Zeit zu so etwas wie Co-Autoren werden und selbstverständlich in der Lage sein, die Räumlichkeiten zu verändern und das über Generationen hinweg. Darin steckt der Gedanke der Nachhaltigkeit.
But then the problem was, it was not sustainable. It was seen as, okay, this is so cheap that, you know, in this time of massive demographic shifts and moving for jobs and things, you could either take the furniture or just leave it, just leave it behind. So that's not very green in its outlook. But anyway, some of the ideas of kind of self-sufficiency and also actually giving the user the co-authorship over time of changing their house or environment or neighborhood across generations as part of the initial design, I think those are elements of sustainability in thinking about those. Yeah. And those
are Damit hat man sich in diesem Jahr nicht besonders beschäftigt.
Yeah, no, not at all. Yeah.
Das zu tun wäre also unser spezieller Beitrag zum Jubiläumsjahr. Wenn jemand also denkt, er habe genug zum Thema Bauhaus gehört, nein, ganz offensichtlich nicht.
Yeah, there's more. There's always more.
Okay, so then greetings to Dara Kiese, and thank you so much for giving us a good, consumable lecture on what we need to know.
Alles Gute. Danke an Dara und Sebastian. Mehr Informationen kann man finden, wenn man googelt. Bauhaus100.de mit Artikeln über neue Forschungsergebnisse bietet einen guten Einstieg.
do some more Googling.
Well, maybe you want to mention some of the articles, or maybe one article that you published about what you talked about. I think there's a Bauhaus reader that came out of a conference in Kassel 2 years ago where you held a very comprehensive lecture about Hannes Meyer that's been published.
I don't know the title. But we can add that.
We did see it in a window in a bookshop here in Frankfurt last week, so it's available.
Yes, okay.
Philip Ostwald, yeah, okay.
So then thank you for the contributions. Thank you to everybody who was listening. And we say bye-bye auf Deutsch, auf Wiederhören. Bleibt uns gewogen. Hört auch demnächst wieder rein. Wir machen munter weiter. Im Takt von einer oder zwei Wochen immer ein neuer Podcast, immer ein neues Thema. Diesmal Bauhaus, 100 Jahre. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Dara.
Danke, tschüss.